faustgroßen Muskel hier und den habt ihr alle in euch drin. Und dieser Muskel legt nie eine Pause ein. Und er ist einzigartig. Es ist nämlich dein Herz. Und es ist unfassbar, was dieses Ding so macht. Das schlägt 70 Mal pro Minute. Es schlägt 100.000 Mal am Tag, 100.000 Mal. Und es schlägt 3 Milliarden Mal in deinem Leben. Und es pumpt dabei jeden Tag 7.200 Liter, das ist ungefähr ein paar Sengen von 3 Meter Durchmesser, 1 Meter tief durch deinen Körper. Jeden Tag 7.200 Liter. Und in einem Leben, in deinem Leben, sind das 250 Millionen Liter. Ich habe mir überlegt, wie viel ist das? Was muss diese Pumpe so leisten, dein Herz? Das ist ungefähr so viel wie in Santiago de Chile. Da haben sie ein künstliches Meer angelegt. Und dieses Meer ist riesengroß. Es ist etwa 1 Kilometer lang und 3,5 Meter tief. Da fahren Schiffe drauf. Dieses Ding ist mit 2,5 Millionen Liter voll. Und dieses Ding ist dein Herz, was dieses Bassin voll Wasser, voll Blut pumpt in deinem ganzen Leben. So mächtig ist diese Maschine. Dein Herz ist aber viel, viel mehr als 70 Schläge pro Minute oder 100.000 an einem Tag. Dein Herz ist das, was dich im Innersten zusammenhält. Dein Herz ist die Person in deiner Person. Dein Herz ist deine Kommandozentrale. Alle Informationen, alles, was du denkst, alle Überzeugungen laufen dort zusammen. Es ist wie bei einem großen Schiff, bei einem großen Ozeandampfer, der irgendwie in Richtung unterwegs ist und wo in dieser Schaltzentrale der große Kapitän in dieser Kommandozentrale alle Informationen gibt, wohin dieses Ding fährt. Das ist dein Herz. Dein Herzschlag ist deine Überzeugung, ist dafür, ist das, wo du jeden Tag aufstehst, wofür du lebst, wofür du unterwegs bist, ist dein Antrieb. Und ihr Lieben, es ist ein übelstes Geschenk, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, in diesem ersten Teamgottesdienst hier in Rodewig, in dieser Musikschule, ist uns eins total wichtig, dass wir uns alle zusammen, auch wenn wir uns noch nicht so kennen, updaten auf einen Herzschlag. Das ist nicht deiner oder meiner oder der Herzschlag dieser Kirche oder irgendwas, sondern es ist der Herzschlag, das ist der Herzschlag Gottes. Sein Herz schlägt für diese Kirche. Und es ist seine Kirche. Und wenn es die nicht mehr gäbe, hätte er ein Problem. Und er hat sein Leben gegeben. Sein Blut ist geflossen. Es ist so wertvoll, diese Menschen. Und deshalb, alles, was wertvoll ist im Leben, ja, ist zerbrechlich. Und deswegen ist diese Kirche so wertvoll und deswegen ist sie auch so zerbrechlich. Und wir sind so ganz am Anfang. Und wir werden 1000 Fehler machen. Und es ist alles live hier. Mal gucken, was kommt. Es ist ein Abenteuer. Wir haben vorhin gerade ein elektronisches Schlagzeug gekauft. Einfach so. Und ich sage, irgendjemand gibt was, der andere gibt noch was dazu. Machen wir. Weil das doofe Ding ist zu laut hier drin. Und manche geben mir Geld und manche geben unwahrscheinlich viel Zeit, dass diese Woche gelaufen ist. Es ist wertvoll, es ist zerbrechlich. Und wir wollen uns heute gemeinsam mal 4 Aspekte anschauen von Gottes Herzschlag. Von Gottes Herzschlag und uns gemeinsam, wenn wir loslaufen, auf seinen Herzschlag updaten. Der erste Punkt ist, wem gilt sein Herzschlag? Der zweite Punkt ist, was genau ist der Herzschlag Gottes? Das dritte, wie schlägt dieses Herz heute? Und das vierte, wie kann ich diesen Herzschlag leben? Ich gehorche jetzt doch mal meiner Frau, was selten ist, und gehe hierher. Das ist wirklich absolute Demut, das habe ich noch nie in meinem Leben. Also, und wir werden uns mit einem Text beschäftigen, der diese 4 Punkte total gut beinhaltet. Matthäus 9 und 10 sind 2 Kapitel aus dem Neuen Testament. Und der erste Punkt, wem gilt dieser Herzschlag? Und ich möchte, wenn ihr möchtet, könnt ihr Gottes Wort, wir glauben, dass es Autorität hat, dass es heute spricht, dass es in unser Leben reinredet und unser Herz aufdeckt, mit euch reinschauen, ihr könnt es gucken mit. Wir wollen uns beschäftigen mit diesem Text und wollen diesen mal fokussieren oder durchnehmen, also von diesem Fokus her, also ein stinknormaler Tag im Leben von Jesus. Und ich habe diesen Text komprimiert, ist viel, viel länger, mit nur diesen Aussagen, ja, was war so ein simpler Tag für das, was Jesus so gelebt hat. Und er ist ein Mensch, wie du und ich. Wir glauben, dass ein Mensch ist und Gott ist. Und ich lese einfach und ihr könnt das verfolgen. Ganz, er kam in seine Stadt. Seine Stadt war Kapernaum, an einem See gelegen. Und sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Klammer auf, er hat ihn dann geheilt. Und es gab eine große Diskussion über denjenigen, der sich rausnimmt, Sünde zu vergeben. Als Jesus von dort wegging, sah er Matthäus an einer Zollstation, an seiner Zollstation sitzen. Und es geschah, als er bei ihm zu Hause war, kamen total viele Zöllner, verruchte Leute und Sünder zu ihm und verbrachten total viel Zeit mit ihm. Dann kommen die Anhänger von Johannes zu ihm und diskutieren mit ihm über das Fasten, ja, theologische Fachdiskussion. Während er mit ihnen redete, kam ein jüdischer Pastor, warf sich in den Staub vor Jesus und sagte, meine Tochter ist soeben gestorben, leg deine Hände auf sie und sie lebt. Klammer auf, sprich nur ein Wort. Und Gott, deine Autorität, wird was tun. Während sie dort unterwegs waren, begegnet ihnen eine Frau, die seit 12 Jahren ein Menstruationsleiden hatte und berührt ihn in der Öffentlichkeit. Daraus entsteht ein Seelsorgegespräch in der Öffentlichkeit und eine krasse Heilung. Dann kommt Jesus in das Haus des Pastors. Sie lachen über ihn, weil der Tod für ihn, selbst der Tod, nur ein Schlaf ist. Als er von dort wegging, folgten ihm zwei Blinde. Er rührt seine Augen an, ihre Augen an und heilt sie. Als sie dort weggingen, brachten sie einen stummen und besessenen Mann zu ihm. So viel das Kapitel Matthäus 9. Wem gilt, ist der erste Punkt, wem gilt der Herzschlag Gottes? Nebenbemerkung, wir hätten keine Ahnung, was Gottes Herzschlag ist, weil er transzendent, weil er größer ist. Karl Barth hat mal gesagt, ein brillanter Theologe hat gesagt, Gott ist der ewig Andere. Der ist total anders, wir könnten ihn nicht berühren, wir könnten ihn nicht sehen, wir hätten keine Ahnung, wie er ist, wenn er sich nicht selber gesagt hat, ich zeig mich, ich mache mich greifbar, ihr könnt mich ansehen, ihr könnt mich berühren. Und wir glauben, dass er in der Person von Jesus hineingekommen ist, sich greifbar gemacht hat, sich verwundbar gemacht hat, in unser Leben gekommen ist. Wir können den Herzschlag eines Gottes nur spüren, wenn wir Jesus mehr anschauen. Und wir träumen von einer Kirche, die mehr Jesus anschauen. Wir müssen Jesus anschauen, dort sehen wir den Herzschlag Gottes. Und der Herzschlag Gottes, wir haben es gelesen, gilt den Stinknormalen da draußen. Da draußen. Mitten im Leben, mitten im Alltag, mitten in den Scherben ihrer Beziehungen, mitten in ihren Krankheiten, mitten in ihren Abhängigkeiten, in ihren Irrglauben, in ihren zerstörten Hoffnungen, in ihren Ängsten, in ihren Affären. Da draußen ist unser Gott. Und wir wollen keine Kirche, wo die Leute in den Raum kommen und dort irgendeine Botschaft hören, in erster Linie. Wir glauben, dass wir raus müssen, dorthin, wo der Körper, wo der Leib von Jesus ist, und er ist da draußen bei den stinknormalen Leuten hier in unserer Region. Der Herzschlag Gottes gilt seinen lieben Menschen. Und er will bei ihnen sein. Das war ganz am Anfang so im Garten Eden. Gott sehnt sich danach, bei dir zu sein. Bei seinen Menschen, die er gemacht hat. Und ganz am Ende, wenn wir bei ihm sind, wieder bei ihm sein werden, dann heißt es, dass dieser Gott wieder herunterkommt, hineinkommt in unser Leben und bei ihnen, bei uns ist, bei uns wohnt. Er möchte bei uns sein. Das ist der Herzschlag Gottes. Und diesen Herzschlag komprimiert findest du eine Ewigkeit lang, ja, nicht 70 Mal in der Minute, nicht 100.000 Mal am Tag, den findest du hier in Vers 12 und 13, du mitgelesen hast und mitliest. Da ist eine interessante Szene, wahrscheinlich, nachdem Jesus diesem verruchten Matthäus, diesem Zöllner und diesem ausgestoßenen Finanzier der damaligen Welt begegnet ist, ist er so fasziniert von dem Herzschlag von Jesus, dass er nach Hause geht, Jesus in seine Bude einlädt, wahrscheinlich in seiner illegalen Villa eine Party feiert und seine Kollegen einlädt. Seine Zöllnerkollegen, da heißt es, viele Zöllner und viele Sünder treffen sich in seiner Villa. Und wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, liegt dieser Matthäus oder sitzt, liegt direkt neben Jesus und er kann seinen Herzschlag hören. ganz nah an seiner Seite. Und jetzt hängen viele zwielichtige Kollegen und Sünder, heißt es dort, bei ihm ab. Das sind alles Leute, Sünder, die vom Weg abgekommen sind. Das, glaube ich, ist Sünde. Sünde heißt nicht in erster Linie, dass du irgendwas machst, was falsch ist. Sondern Sünde heißt, die Leute sind vom Weg abgekommen. Simone Weil, eine französische Philosophin, hat das mal cool, sie ist nicht gläubig, hat mit Gott wenig zu tun gehabt, hat es mal gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt, Sünde ist in erster Linie irre geleitete Liebe. Sie sagt, Sünde ist das, wenn ich etwas Gutes für absolut setze. Wenn ich etwas Gutes für absolut setze, wenn ich zum Beispiel Reichtum, wie dieser Zöllner Matthäus, seinen Reichtum benutze, um damit zu Erfolg zu kommen, damit meine Sehnsucht zu stillen, damit meine Anerkennung zu bekommen. Dasselbe kann ich mit Sex machen, dasselbe kann ich mit religiösen Dingen machen, dasselbe kann ich mit Beziehungen, mit Anerkennung machen. Wenn ich was Gutes benutze, um davon mir eine ewige Liebe zu ziehen, und sie lässt mich einsam und ausgezehrt zurück. Das ist Sünde. Sünde ist vom Weg abgekommen. Sünde ist irregeleitete Liebe. Und ich glaube, sie hat total recht. Und an dem Leben von Matthäus sehen wir das, wie er leer, isoliert und sehnsüchtig, obwohl er alles hat, zurückbleibt. Und wir sehen das übrigens im Vogtland bei unseren Leuten hier, warum sie so eine Angst haben vor Fremden, so eine Angst haben. Und trotzdem sehnen sich danach, dass wir unsere Türen öffnen. Und es passieren Tränen, wenn wir Leute in unser Umfeld hineinlassen und unsere Herzenstüren öffnen. Fassaden fallen. Jesus und sein Herz ist anziehend für die vom Weg Abgekommenen. Sein Herz ist anziehend für die vom Weg Abgekommenen, ihr Lieben. Und währenddessen die Religiösen ihre Nasen rümpfen, übrigens auch über unser Kirchengründungsprojekt, es waren immer die Religiösen, mit denen Jesus das größte Problem hat. Während die Religiösen hier die Nase rümpfen und miteinander reden, wieso kann dieser Kerl, dieser Rabbi, dieser Lehrer sich mit diesen Assis abgeben? Was nimmt er sich raus? Wenn er Lehrer sein müsste, dann muss er sich doch mit Intellektuellen, Pastoren und so wie uns abgeben. Die wissen, was der Wille Gottes ist. Während die Leute die anderen verachten und sich beschweren, die Nase rümpfen, macht Jesus eine total wichtige Aussage über sein Herz ist. Vers 12, Zitat, er sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt. Wir haben Daniel hier, du bist Arzt. Zu dir kommen Leute, die irgendein Problem haben. Sondern die Kranken. Und dann sagt Jesus, geht raus und lernt. Geht raus und lernt, was das ist. Und jetzt sagt er, Gnade, Mitleid möchte ich. Mitleid möchte ich und keine Opfer. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu rufen, sondern ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Ich bin gekommen, mein Herzschlag ist für die, die vom Weg abgekommen sind. Egal, ob sie eine fromme Kultur, eine fromme Prägung haben oder ob sie mit Kirche, mit Gott, mit Glauben nichts am Hut haben. Es ist mein Herzschlag. Ich suche die, die vom Weg abgekommen sind. Mein Herzschlag sind die, die ein zerbrochenes Herz haben. Weißt du, Jesus sagt es so in anderen Worten, ich brauche eure Taten nicht. Ich mache mehr und ich kann mehr. Ich brauche auch euer Opfer nicht, ich brauche euer Geld nicht. Ich habe schon alles. Und ich brauche auch eure Anerkennung nicht. Wisst ihr, mir geht's gut. Und ich genüge mir selbst. Vollkommen. Mein Herzschlag ist, dass du meinen Herzschlag trägst. Mein Herz ist Mitleid und ich möchte, dass du dieses Mitleid empfindest für die Menschen, die genauso verloren sind in deinem Umfeld. Mein Herzschlag sind die Zerbrochenen heimzuholen. Und ihr Lieben, ich sage das so deutlich, und ich begegne dieser Einstellung zuerst mir selber. Übrigens in dem, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und ob ich mich korrigieren lasse oder selbstgerecht bin. Und meine, wo ich bin, ist vorn und meine Autorität zählt. Und mach das, was ich dir sage. Wenn du dich für gerecht hältst und sauber und allgemein für in Ordnung, und für gut und für besser weil du deine Wäsche richtig aufhängst, weil du Sonntag wo an einen Ort gehst, der vielleicht heiliger ist als die Autowäsche deiner Nachbarn, für reicher, für besser, dann sagt Jesus das so mit anderen Worten, dann wird meine Liebe, meine Leidenschaft, meine Zuwendung, meine Freiheit dich nicht erreichen. Sie wird dich nicht erreichen, sie wird nicht andocken an dir. Wenn du deinen Finger auf andere richtest, egal ob das auf andere Kirchen in dieser Region steht oder auf Menschen, die stinken, eben die stinknormalen, dann werden drei Finger auf dich zeigen, wenn du deinen Finger erhebst. Dann wird dein Ego, dein hartes Herz, dein Stolz, diese drei Finger werden auf dich zeigen. Und da wird meine Liebe nicht andocken können bei dir. Denn vor Gott sind nicht die Reichen oder die Armen in, sondern vor Gott sind die zerbrochen sind, die sind in. Und die trifft er und die möchte er mit seinem Herzschlag erreichen. Das ist der erste Punkt. Was genau, wir wollen ein bisschen näher ranzoomen, was genau ist jetzt dieser Herzschlag? Was genau, wie kann man das komprimiert sagen? Vers 36 ist letzten Endes zusammengefasst, was der Herzschlag von Jesus ist. Als er aber die ganzen Menschen, ihr habt ihn noch vor euch, ja, den Gelähmten und die Blinden und den Zöllner, die stinknormalen Leute, diese Leute sah, eine kranke, isolierte Frau, die Blutungen hat, wurde er innerlich bewegt, heißt es. Über sie, weil sie erschöpft und verloren waren, wie Schafe, die keine Hirten haben. Das ist das Innere, wie der Herzschlag von Jesus ist. Der Herzschlag von Jesus ist voller Mitleid und er ist tief bewegt über die Herzen. Deswegen, ein anderes Wort sagt barmherzig. Eigentlich ist das Wort hier ein Wort für Eingeweide. In der Sprache im Neuen Testament, das heißt, man könnte es so übersetzen, das Herz von Jesus ist so bewegt, dass es förmlich umgestülpt wird, dass es förmlich ihm den Magen umdreht, als er die Menschen sieht. So berührt, so tief bewegt ist Jesus, wenn er die Armen, die Unglücklichen, die Elenden, die Einsamen, die Kranken, die vor allem herzenkranken Menschen sieht, dann dreht es sich in den Magen um. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Wenn du deine Nachbarn, deine Freunde, die Leute in deinem Verein, die Leute, die neben dir wohnen, die mit dir gehen, die in einer Klasse, in deinem Studium, irgendwo da sind, wenn du sie siehst. Hast du dieses Herz von Jesus? Dreht es dir den Magen um? Bist du berührt? Der Herzschlag Gottes ist eine herzzerreißende Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen, die er liebt, weil er sie gemacht hat. Und ich glaube, nichts verdeutlicht das besser als die Liebe eines Vaters. Und ihr habt als Pflichtlektüre, wir sagen heute ein bisschen was, ein Gleichnis zu lesen, eine Geschichte von Jesus im Neuen Testament. Da verlässt ein Sohn seinen Papa plötzlich und verlangt das Erbe und erklärt mit anderen Worten im Prinzip, du bist tot für mich. Und dann verschwendet er dieses Erbe und ruiniert den Ruf seines Vaters, tritt ihn in den Dreck, ruiniert sein ganzes Leben, ruiniert seine Existenz, ruiniert seine Sexualität, ruiniert seinen Körper. Er verletzt andere und wird selber verletzt und landet schließlich unter einer Brücke und identifiziert sich mit Krankheit und mit allem möglichen Scheiß und mit allem möglichen Dreck und wird schließlich arm und einsam und ausgestoßen. Ist letztens das Wunder, der vom Weg abgekommen ist. Und eines Tages sagt er, ich bin so zerbrochen, ich bin so am Ende, ich kann nur eins tun, ich gehe nach Hause, ich suche Heimat, ich möchte, und Heimat ist eine Beziehung, ist der Herzschlag meines Papas, ich möchte ihn spüren. Und er schleppt sich nach Hause, halb nackt, halb stinkend, versifft, mit einem versifften Gewand, ansteckend und krank. Und dann hast du dieses gleiche Wort, Lukas 15, Vers 20, dieses gleiche Wort, was hier steht, da heißt es, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Er hat immer Ausschau gehalten. Und sein Herz, oder hier steht, er hatte Mitleid mit ihm, das gleiche Herz, es dreht ihm den Magen um. Und er läuft seinem Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm und macht sich mit seinem Dreck voll. Und spürt sein Herz, wird mit seiner Krankheit identifiziert und küsst ihn zärtlich, heißt es dort. Als unsere Ellie 4 Monate alt war, sah sie nicht aus wie eine Prinzessin. Wir haben uns damals gewundert als Ehepaar, was mit dir los ist. Und die sah schrecklich aus. Der ganze Körper aufgebrochen und überall Eiter raus und Ausschlag und unansehnlich sah sie da aus. Narben und offene Stellen und so. Manche hat uns damals komisch angeguckt. Ich weiß noch, wie das war. Ja, so mit diesem verachtungsvollen Blick. Was macht ihr endlich mit eurer Tochter? Könnt ihr nicht euch mal kümmern? Geht ihr endlich mal zum Arzt, wie die aussieht? Und das war für uns, das war für mich als liebenden Vater, das war total schrecklich. Es hat mich selber verletzt. Es hat mir selber wehgetan und ich hätte eins gern tun wollen. Eine Sache. Ich hätte gern ihr Elend und ihre Schmerzen und ihre Zerbrochenheit und ihre Krankheit gern, so gern, selber getragen, auf mich nehmen wollen. Es wäre mir scheißegal gewesen. Ich hätte das so wäre ich lieber ausgesehen. Damit sie geheilt ist von diesen Blicken anderer, die sie komisch angucken, weil sie verwirrt sind, weil sie selber nicht tragen können. Ich hätte mir das so sehr gewünscht, von Fragen frei zu werden, von ihrem Jucken frei zu werden. Und manchmal hat mir das Herz umgedreht. Ich habe geheult manchmal. Ich war zornig, ich habe geweint, als ich sie so gesehen habe. Und ich glaube, wenn wir von dem Herzschlag von Jesus hören, ist das genau das Bild, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Abbild von Gott, dieses Elend sieht. Die Zerbrochenheit, die Zerschundenheit, die Scherben dieser Welt, deine Scherben. Und es dreht ihm das Herz um. Und er kommt hinein. Er macht das, was ich nicht tun konnte. Er kommt freiwillig hinein in unseren Scherbenhaufen, in deinen. Und er betritt diesen Haufen. Und er sieht jetzt nicht nur zu, sondern er tut was. Und er tut nicht nur was, weil er halt aus kaltem Pflichtgefühl, wie in manchen Beziehungen, ich muss halt für meine Frau Blumen kaufen, wie jeder Rabbiner Freitag Blumen kauft, muss ich halt machen. Es ist Raum nach oben in unserer Ehe. Also, und er macht das, was einzigartig ist. Dieses Mitgefühl geht bis zur Totalübernahme. Was ich nicht tun konnte, das tut er. Er geht in den Scherbenhaufen. Sein Blut fließt, seine Tränen fließen und er geht mitten rein. Und Jesus, dein König, wird einsam und stirbt. Und er stirbt ohne Gott am Kreuz. Und ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Diese kosmische, große Verlassenheit. Das letzten Endes Gott sagt, ich verlasse dich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist, damit wir nie wieder einsam sein müssen. Und er trägt unsere Scham und er trägt unsere Ausgrenzung und er wird selber ausgegrenzt. Und er trägt die Krankheiten dieser Welt, er trägt deine Rebellion, er trägt dein selber machen wollen und dein besser als andere sein wollen, deine Verachtung und mein besser wissen wollen, mein vom Weg abkommen und er kommt selber vom Weg ab und er nimmt das alles auf sich und er leidet an unserer und meiner Stelle sogar den Tod, damit wir leben. Total Übernahme. So kostbar bist du ihm. Seine Liebe, seine Gnade hat ihn alles gekostet. Er hat alles bezahlt. Und das ist sein Herzschlag. Das ist sein Herz. Für dich und für mich und für die Menschen heute. Wir wollen noch ein bisschen näher und praktischer werden. Wie schlägt das Herz von Jesus heute? Wir können sagen, super, ja, dass du dein Herz so schlägt, Jesus. Ja, wie schlägt es denn heute? Hier und heute. Was hat das mit mir zu tun? Punkt, ja. Einfach gesagt, genau so schlägt es heute. Und dieses Herz hat sich nicht verändert und die Zielgruppe von Jesus hat sich auch nicht verändert. Seine Liebe ist die gleiche geblieben, nur seine Methode hat sich geändert. Vielleicht sind es Neuigkeiten für uns. Jesus zerreißt es noch heute das Herz über all die einsamen und unfreien, harten Menschen, traurigen, enttäuschten, frustrierten, hungernden und klagenden und belasteten Menschen hier in unserer Goldstar-Region. Und er macht jetzt seinen Jüngern in Matthäus 9 am Ende dieses Kapitels, wo diese ganzen Personen in sein Herzschlag kommen, eine Vision groß. Und er sagt, schaut mal hin. Guckt mal genau hin. Seht ihr, da ist ein Feld. Und dieses Feld ist riesengroß. Die Ernte ist groß. Schaut mal, wie viele Herzen das sind. Schaut mal, wie viele Schicksale, wie viele Menschen das sind. Das Feld ist reif zur Ernte. Das ist die Vision, die Jesus seinen Jüngern hier groß macht. In anderen Worten, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Apostelgeschichte 18, Vers 10. Und Jesus möchte, dass sein Herzschlag und der Herzschlag seines Vaters dieses, ich möchte, dass ihr alle bei mir seid, dass das in unserer Region spürbar, greifbar, hörbar, anfassbar wird, da wo du bist. Und er möchte letztendlich, dass diese Leute im Gölschtal seine Herrlichkeit, seinen Charakter, seine Schönheit, seinen Herzschlag wahrnehmen. Wie denn? Wie denn? Und es kommen zwei interessante Sachen. Das erste steht von dran. Jesus sagt jetzt nicht, dann lass uns mal rankrachen und jetzt mach du mal das, Johannes, und du, Jakobus, du kümmerst dich um den Bereich, wir brauchen auch noch ein Musikteam und jetzt müssen wir hier mal, brauchen wir Geld und so. Und sagt, hey, die Ernte ist groß, die Ernte ist riesig, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und für dieses Aussenden steht ein ziemlich unbequemes Wort. Da steht Ekballo. Ballo heißt was mit Ball zu tun. Ein Ekballo heißt rauskicken. Betet den Herrn, dem die Ernte gehört. Das ist nicht meine Ernte, das ist nicht eure Ernte. Es ist nicht die Kirche fürs Vogtland Ernte, es ist seine Ernte. Seine Felder, es sind seine Menschen, die er liebt. Betet, betet den Herrn, dass er Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Dass er Arbeiter auswerfe in seine Ernte, hinauskickt. Wisst ihr, wir sind von einer Sache überzeugt, das Gebet ist nicht alles. Es gibt so gewisse religiöse Strömungen, für die das Gebet alles. Es gibt kein anderes, nichts anderes als Gebet. Daran glauben wir nicht. Aber Gebet ist nicht alles, aber es trägt alles. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ihr Lieben, lasst mich so sagen, ihr seid trotzdem unsere Gebetserhörung. Ihr seid unsere Gebetserhörung. Wir hatten für euch gebetet. Voriges Jahr waren wir 10 Leute. Wir hatten für 10 gebetet übrigens. Ab März vorigen Jahres und im Oktober waren wir 10. Jetzt sind wir über 30. Du bist unsere Gebetserhörung. Dass du Teil dieser Mannschaft bist und dass du nicht aus einem Frust kommst, weil alles scheiße ist in deinem Leben und jetzt erhoffst du dir hier die siebte Glückseligkeit und wirst noch ein bisschen gestreichelt. Dich werden hier andere Dinge erwarten, als vielleicht du dir erhofft hast. Und es wird mehr kosten, weil wir weniger sind. Und wir machen Fehler und wir werden flexibel sein müssen. Wir werden heute was machen, was wir morgen wieder über den Haufen werfen. Und du, dein Geld wird mehr gebraucht als woanders und deine Gaben genauso. Es wird unbequem. Dass du hier bist, ist trotzdem eine Gebetserhörung. Dass du Teil derer bist, die die Ernte hier einbringen, indem die Liebe, das Herz Gottes, das Mitgefühl Gottes, damit Gottes Charakter, seine Herrlichkeit jeden in unserer Region erreicht, das ist sensationell. Und dass du dich hier einbringst, das ist einfach nur geil und schön. Unsere Vision ist das. Zurzeit lautet sie so, vielleicht bis Ende März, Ende dieser Phase wird man es nochmal über den Haufen werfen. Wir glauben, dass das unerreichbar ist. Und dass du das trotzdem leben kannst, was hier steht. Wir glauben, dass jeder Mann und jede Frau und jedes Kind genau dort, wo sie sind, eine tägliche, erfrischende Begegnung mit dem lebendigen Jesus haben. Hier im Vogtland. Das geschieht mitten im normalen Leben und nicht in einem Kirchengebäude, ob es gemietet oder gekauft oder irgendwas ist, sondern im normalen Leben durch Worte und mutige Taten der Menschen, die Jesus mehr als alles in dieser Welt lieben. Es läuft nicht in der Veranstaltung, es läuft dort, wo du bist. Und wir glauben an diese Vision, wir wollen sie immer wieder versuchen, uns groß zu machen. Jeder Mann, jede Frau und ja, jedes Kind, deswegen haben wir zeitig mit Kinderkirche auch angefangen, haben dort, wo sie leben, eine tägliche, erfrischende Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Und das geschieht mitten im normalen Leben. Durch Worte und mutige Taten der Menschen, die Jesus lieben. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir eins tun, beten. Beten. Wir brauchen nicht in erster Linie Musiker, Kleingruppenleiter und Kinderkirchenmitarbeiter. Wir brauchen mehr Leute, die der verlängerte Arm von Jesus sind, dort wo sie sind. Wir brauchen mehr Leute, die bereit sind, sich in die Scherben zu stellen, sich in den Dreck zu stellen, sich die Arme und Beine dreckig zu machen und zu sagen, okay, es kostet mich was. Es kostet mich eine offene Haustür. Es kostet mich einen verdreckten Flur. Es kostet mich Zeit. Es kostet mich Mut. Es kostet mich Geld. Weil Jesus Christus hat es alles gekostet. Sein Herz, sein Leben hat es gekostet. So kostbar sind wir ihm. Wir brauchen mehr Leute, die mutig sind, nicht perfekt. Wir haben das in unserer ganzen Kleingruppenentwicklung oft uns gesagt. Wir brauchen nicht Leute, die 10 Jahre Theologie studiert haben und 5 Jahre Gruppenpädagogik. Die brauchen, ja super, wenn du das hast, die brauchen mutige Leute, die sagen, ich Jesus liebe, ihm vertraue, ich fange eine Kleingruppe an ab April. Und ich will, dass die missionarisch ist und deswegen lade ich meine Leute ein. Wir brauchen mehr Leute, die den Herzschlag von Jesus haben, die berührt sind und die trauern und die weinen können, die eine Gebetskultur haben, wo sie die Menschen, die Jesus in ihrem Umfeld nicht kennen, hier regelmäßig vor den Thron Gottes bringen. Wir brauchen am Ende mehr Leute, die den Herzschlag von Jesus tragen. Und wir glauben, dass die Kirche, unsere Kirche, der verlängerte Arm, das hatten wir schon, von Jesus ist in unserem Umfeld und dass in unserem Umfeld und dass sie die Rettung der Welt ist. Jesus ist weg. Und dummerweise hat er gesagt, es ist gut so, dass ich weg bin. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber er sagt, ich sende euch jemand, der das in euch lebt, der meine Power, meine Autorität, meine Kraft, meine übernatürliche Kraft in euch gießt. Dort, wo ihr seid. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid keine Waisenknaben. Meine Auferstehungspower ist in dir und in dir und in mir. Und das nicht nur in einem Kirchengebäude, wo du reingehst und dort sitzt. Ja, wir wollen eine große Kirche, die geil wird und wo Leute gern hin können und anonym sein können, wo wir Jesus feiern. Ja, aber in erster Linie dort in deinem Leben, dort wo du bist. Seine Kraft steckt in dir. Und die Kirche ist der Körper von Jesus, sein Leib, durch den er jeden Ort mit seiner Gegenwart füllen möchte. Sein Leib, durch den er jeden Ort mit seiner Gegenwart füllen möchte. Betet, ihr Lieben, betet, dass Gott uns mehr solche Erntearbeiter schickt, die diesen Herzschlag von Jesus, dieses Mitleid auf ihrem Herzen tragen. Und Jesus hat Großes vor in dieser Region. Wir sind davon fest überzeugt, es gibt seit Jahrzehnten keine neue Kirchengründung. Und wir glauben, dass Gott Großes vorhat in unserer Region. Wir glauben, dass die Ernte wirklich groß ist und dass er ein großes Volk in dieser Götzschter Region hat. Jetzt können wir uns mutig zurücklehnen und einen Punkt habe ich aber noch. Und können sagen, ja super, wie Mönche ja zurücklehnen und sagen, ach ja toll, es ist ja nur Gebet. Kathleen wird es machen, Ladina, wenn sie im Januar kommt, lernt jetzt in Augsburg noch beten, die können das ja machen und dann können wir uns ja gut zurück. Jesus sagt ja nur, bete den Herrn, dass er Arbeiter sende. Ja, Jesus ist aber immer richtig, richtig kantig und sagt, bete den Herrn, dass er Arbeiter rauskicke in seine Ernte. Und dann kommt, wir trennen das manchmal, das Neue Testament, so in Kapiteln, dummerweise kommen die erst viel später, Kapitel 9, 10, hörst 9 auf zu lesen, legst weg, Kapitel 10 geht es dummerweise weiter mit dir. Kapitel 10 heißt, Vers 1, und das ist so, mein letzter Punkt jetzt, also der Punkt zu diesem, wie schlägt das Herz von Jesus heute? Erstens Gebet und zweitens, du bist gemeint. Kapitel 10, Vers 1, er rief seine 12 Freunde zu sich und gab ihnen diese übernatürliche Power, Macht und Autorität. Und deswegen wird der letzte Punkt jetzt noch sein, wie lebe ich diesen Herzschlag? Und da will ich 2 praktische Dinge euch noch mitgeben. Das erste ist ein Team voller Chaoten. Jetzt fängst du an, Kapitel 10 zu lesen und Jesus sagt so, ihr seid jetzt gemeint, geht ihr mal raus, meine Jünger, und ich sende euch und dann kommen die Namen. Weil du kennst ja jetzt, du gehst und sagst, ich weiß nicht, diese Woche hat mich jemand angerufen, und ich bin total unwürdig, ich kann ja nicht mitarbeiten. Weil wenn ich das Herz von Jesus sehe, ich habe kein Mitleid mit den Verlorenen, wenn ich den Riesenauftrag sehe und wenn ich eure kleine Mannschaft sehe und mich selbst, was soll ich da machen? Wo kann ich, nö. Jetzt schaust du dir mal die Leute an, die Jesus so in sein Team beruft. Jetzt kann ich 10 Predigten darüber jeden Einzelnen machen, keine Angst. Petrus ist immer vorn dran und feige und überhebt sich und überschätzt sich ständig selber und am Ende sagt er sogar, dass der, für den sein Herz bringt, dass der dem scheißegal ist. Jakobus und Johannes haben überhaupt kein Mitgefühl, sie werden deswegen Donnersöhne genannt, weil sie gleich mal sagen, oh, über diese stinken Leute da draußen, Jesus, lass einfach mal Feuer über die fallen, dann ist vorbei, brauchen wir nichts mehr machen, keine Mission mehr, super. Thomas ist ständig so ein neurotischer Nörgler und Zweifler. Ja, total, fast depressiv. Immer hat er irgendwas zu meckern. Matthäus und Simon, also dass Jesus diese zwei Leute, ja, das sind wie so total rechts außen politisch und total links außen. Der eine ist rechts ein Zelot, ja, der am liebsten Leute noch abknallt, weil er religiös drauf ist. Matthäus ist ein absolut linker Typ, der im Prinzip die ganzen Juden verraten hat, weil er mit den Römern paktiert. Das passt überhaupt nicht in ein Team rein. Und Jesus nimmt die zwei Leute in ein Team. Und alle sind ängstlich und alle sind egoistisch und alle schlafen beim Beten ein. Und du denkst, hä, ja, super. Das Coole ist, während die Leute, dieses Team mit Jesus für andere unterwegs sind und den Herzschlag von Jesus spüren, werden sie rausgehen. Nicht werden sie drinbleiben und meckern. Werden sie ihr Leben geben. Und mit ihm für andere unterwegs sind, wird ihr eigenes Herz immer mehr so wie das Herz von Jesus. Das ist eine entscheidende Lektion, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken. Dein Herz wird verändert, wenn du Risiken eingehst, wenn du in einem Team unterwegs bist und draußen bist. So wird dein Herz verändert. Es geht also nicht um Perfektion, sondern es geht um Ehrlichkeit und es geht um ein Team, das das Beste gibt und Unmögliches von Gott erwartet. Der letzte Punkt, was kannst du geben? Vielleicht sagst du, wie soll ich anfangen? Und wo soll ich anfangen? Jesus macht deutlich, es geht immer um deinen Nächsten und es geht in diesem Kapitel 10 und es geht immer um den Nächsten und es geht immer klein los. Es ist nicht die Masse. Es ist auch nicht deine Klasse, nicht dein ganzer Kurs und auch nicht diese ganze Region, wo wir was machen müssen. Wer ist dein Nächster? Und jetzt wird es ganz praktisch, das kannst du dir aufschreiben. Du wirst in diesen Predigten immer einen nächsten Schritt haben übrigens. Wer ist, das macht Jesus seinen Jüngern deutlich, wer ist denn euer Nächster? Dreht euch nicht um die, die euch eh nicht haben wollen. Wer ist der in deinem Umfeld, der den Herzschlag Gottes an dem Ort, wo du bist, durch dich spüren muss und spürt und wo setzt du an? Wer ist dein Nächster? Und zweitens, was genau ist das Glas Wasser, das du ihm reichst? Am Ende des Kapitels sagt Jesus, es ist nicht viel. Es fängt mit einem Glas Wasser an. Ein Glas kaltes Wasser in einer Kultur, wo es heiß ist, ist viel wert. Wenn du dein Sofa teilst, beherbergst du Jesus. Wenn du einen Kaffee ausschenkst, dem Trauern zuhörst, Sehnsucht stillst, Schmerz linderst, es ist sein Herzschlag. Und deswegen möchte ich dich am Ende herausfordern, der Herzschlag dieser Kirche schlägt nur, wenn dein eigenes Herz für Jesus schlägt. Der Herzschlag dieser Kirche wird nur schlagen, je mehr unsere Herzen für Jesus anfangen zu schlagen. Und damit für die, die sein Herz nicht kennen, für die Ängstlichen, für die Kritiker, für die Ausgegrenzten und für die, die im Vogtland eine zweite Chance brauchen. Sonst machen wir uns was vor, sonst machen wir eine neue religiöse Vereinigung, die nett aussieht vielleicht, aber wenn unser Herz nicht sich eins macht mit dem Herz von Jesus und wir sein Mitleid spüren und die Not der Menschen sehen und uns wie er in die Scherben wagen, dann wird diese Kirche keinen Bestand und keine Dynamik haben. Deswegen dein nächster Schritt, DNS. Dein nächster Schritt. Erstens, wie genau sieht deine Liebe und dein Mitgefühl zu den Menschen aus in deinem Umfeld? Woran liegt es, dass es vielleicht nicht so ist wie das Herz von Jesus? Wo bist du selbst zufrieden, vielleicht selbstgerecht? Und wer ist dieser Nächste? Zweitens, Challenge. Was ist dein persönliches Glas Wasser, das du in den nächsten 2 Wochen austeilst, dort wo du bist? Was ist dieses Glas Wasser? Und ich möchte euch herausfordern, dass wir in 2 Wochen, wenn wir wieder hier sind, über dieses Glas Wasser reden. Wir werden immer so eine Zeit haben, wo es heißt, er lebt im Alltag. Das heißt, Gott lebt im Alltag. wo wir euch herausfordern wollen, davon zu erzählen, was war dein Glas Wasser, das du gereicht hast? Und ich möchte euch herausfordern, dafür beten, dass wir tief bewegt sind, mit einer Liebe, mit einem Mitleid und mit einer Leidenschaft für die Menschen, die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennen, wenn sie sein Herzschlag nicht spüren. Ich will euch jetzt einladen, dass ihr darüber nachdenkt und Dinge festmacht und zu eurem nächsten Schritt macht.